7. November, Jahr der Inkontinenzunterwäsche. Auf manchen Partys ist man, ohne richtig da zu sein. Bei manchen Partys hört man förmlich, wie ihr implizites Ende der Choreografie der Party selbst eingelagert ist. Zu den traurigsten Augenblicken, die Joelle von Dine je irgendwo empfunden hat, gehört jener unsichtbare Angelpunkt, an dem eine Party endet, sei es auch eine schlechte Party, jener Augenblick unausgesprochener Einigkeit, in dem jeder Feuerzeug und Partner Jacke oder Mantel einsammelt, das letzte Bier in den 5 Ringen auf dem Plastikfilz stehen lässt, der Gastgeberin gewisse Phrasen sagt, aber so, dass sie nicht verlogen klingen, und geht, wobei er meist die Tür hinter sich zuzieht. Wenn die Stimmen im Korridor verhallen, wenn sich die Gastgeberin von der geschlossenen Wohnungstür ins Zimmer zurückwendet, das Chaos sieht und das aufblühende weiße V der Totenstille im Kielwasser der Fete hört. Joelle hängt in den Seilen, ist darauf gefasst, da lauschend weiterzuhängen, getragen von poliertem Parkett über dem Fluss und dem Rand der Bay, sitzt im geriefelten Licht unbequem in einem von Molly Notkins nach der Gestalt berühmter Regisseure des Zelluloid-Kanons geformten Sessel, sitzt zwischen dem leeren Kukor und dem beängstigenden Monon in Méliès Glasfaserschoß mit unbequemer Bügelfalte und MIT-Emblem am Kummerbund. Die Regisseure der grellen Sessel sind überlebensgroß. Joelles Füße baumeln ein ganzes Stück über dem Boden, ihre plattgedrückten Kniesehnen brennen zunehmend unter einem klammen, dicken brasilianischen Baumwollrock in leuchtenden blassvioletten Kringeln und frischem Rot auf lateinamerikanischem Schwarz, das über blasse Knien, weißen, kunstseidenen Kniestrümpfen und Füßen in Clogs, die halb abgestreift an kindlich baumelnden Beinen hängen, zu glühen scheint. In Mollys Sesseln kommt sie sich immer wie ein Kind vor, sitzt deutlich sichtbar im Auge eines Sturms von verkrampft wirkendem Esprit und Zwangsfrohsinn, einer blöden Party, sitzt allein unter ihrem ehemaligen Fenster, die Tochter eines Hausmanns und Säurenchemikers aus West Kentucky, mit der man normalerweise viel Spaß haben kann, wenn man den irritierenden Schleier ignoriert.
Zu den bösartigen Mythen zählt die Ansicht, die Menschen werden stets euphorisch, großzügig und extrovertiert, unmittelbar bevor sie sich auf Dauer die Karte umdekorieren. In Wahrheit sind die Stunden vor einem Suizid im Großen und Ganzen eine Zeitspanne enormer Selbstbezogenheit und Egomanie. Schlanke Schmuckgitter aus Taubenkot gescheckten, schwarzem Schmiedeeisen befinden sich vor den Westfenstern der Genossenschaftswohnung im 2. Stock am Rand von East Cambridge in Back Bay, wo Fast-Professorin Notkin das Bestehen ihrer mündlichen Prüfung in Film- und Filmpatronentheorie feiert, dem akademischen Nachwuchsförderungsprogramm, in dessen Rahmen Joelle sie, vor ihrem Rückzug in den Rundfunk, kennengelernt hat. Molly Notkin vertraut Joelle Van Dine am Telefon oft Einzelheiten der bisher einzigen qualvollen großen Liebe ihres Lebens, seinem erotisch eingeschränkten GW-Papst-Forscher von der New York University, an, der unter der neurotischen Überzeugung leidet, es gebe zu einem gegebenen Zeitpunkt immer nur eine begrenzte Anzahl von Erektionen auf der Welt, daher könne sein Anschwellen beispielsweise zum Abschwellen eines vielleicht viel verdienstvolleren oder gequälteren Sorghumbauern in der dritten Welt führen, der daher immer, wenn er anschwellt, an Schuldgefühlen leidet, die ein weniger exzentrisch gequälter Promovent in diesem Ausmaß nur empfindet, wenn er sich vorstellt, etwa einen Baby-Robbenpelz zu tragen. Molly fährt ihn wie eh und je alle paar Wochen mit dem Hochgeschwindigkeitszug besuchen, um für ihn da zu sein, wenn er durch selbstsüchtige Unbilden zufällig mal hart wird, was schwarze Wellen von Selbsthass hervorruft und ihn äußerst bedürftig macht nach Verständnis und unvoreingenommener Liebe. Die arme Molly Notkin und sie gleichen sich eigentlich, denkt Joel, als sie allein da sitzt und Doktoranden bei der Weinprobe zusieht. Schwestern, Zwillingsschwestern, wo Notkin solche Angst vor Sonnenlicht hat. Und die Verkleidungen und Backenbärte sind nur verschleierte Schleier. Wie viele heimliche Zwillinge mag es da draußen im richtigen Leben wohl geben? Was ist, wenn Vererbung nicht linear verläuft, sondern sich verzweigt? Was ist, wenn es nicht sexuelle Erregung ist, die derart bestimmt eingeschränkt wird? Was ist, wenn es in Wirklichkeit immer nur zwei wirklich verschiedene Individuen gegeben hat, die da einst im Nebel der Geschichte rumgelaufen sind? Wenn alle
Differenz sich von dieser Differenz herleitet, die ganze und die teilhafte, die beschädigte und die unversehrte, die entstellte und die lähmend schöne. Die Wahnsinnige und die Wärterin, die Verborgene und die blendend Offene, die Darstellerin und die Zuschauerin. Kein sinnartiges Eines, sondern immer eher zwei, davon eine auf dem Kopf stehend in einer konvexen Linse. Joel denkt an den Inhalt ihrer Handtasche. Sie sitzt alleine da, mit ihrem Leinenschleier und dem hübschen Rock, wird verstohlen gemustert, lauscht Gesprächsfetzen, die sie aus dem Stimmenmeer angelt, sieht aber eigentlich niemanden sonst. Das absolute Ende ihres Lebens und ihrer Schönheit läuft in einer Art stotternder alter 16mm Projektion vor ihren Augen ab. Wird auf die weiße Leinwand vor ihr geworfen. Ausnahmsweise wirbelt von Onkel Bud über Orin, Jim und YYY weiter bis hin zum heutigen Regenspaziergang von der Haltestelle der Red Line in Downtown hierher. Den ganzen Weg von der East Charles Street geht sie zu Fuß mit bewusst selbstsicheren und irgendwie formellen Schritten, aber unbestreitbar hübsch. Dieser Gang letzten Stündlein entgegen. Dieser Gang ihrem letzten Stündlein entgegen, an diesem letzten Tag vor den großen Feierlichkeiten anlässlich der UNANistischen Interpendenz. Sie sitzt alleine da mit ihrem Leinenschleier und dem hübschen Rock, wird verstohlen gemustert. Gesprächsfetzen. Der Weg von der East Charles nach Back Bay führt sie heute durch regennasse, Siena-glasierte Straßen und elegante Geschäfte mit Markisen und hölzernen Ladenschildern mit niedlicher, kolonialzeitlicher Beschriftung. Und die Leute werfen ihr Blicke zu, wie man sie Blinden zuwirft, nackte Blicke, weil sie nicht wissen, dass sie immer alles sehen kann. Sie mag Regenspaziergänge, weil das feuchte Leinen des Schleiers allem einen milchigen Lichthof verleiht. Die Backsteinfußwege der Charles Street unangeschlagen und unpersönlich belebt, ihre Beine auf Autopilot, sie eine Wahrnehmungsmaschine, die den Mantelkragen am Poncho-Ausschnitt zusammendrückt und mit einem Finger am Kinn den Schleier vor dem Gesicht festhält, immerzu an den Inhalt ihrer Handtasche denkt. In einem Discount-Tabakladen eine Nobelzigarre im Glasröhrchen kauft, die Zigarre einen Block weiter sorgfältig auf den überquellenden Abfall eines kiefergrünen Drahtgeflecht-Mülleimers an der Eckdeponiert, das Glasröhrchen aber behält und in die Handtasche legt. Sie hört das Taps des Regens auf straff gespannten Schirmen, hört ihn auf der Straße zischen, sieht Tropfen auf ihrem Kunstfasermantel auseinanderspritzen und wieder ineinander verlaufen. Autos schimmern mit
diesem eigenartig einsamen Geräusch von Autos im Regen vorbei. Scheibenwischer erzeugen schwarze Regenbogen auf den glänzenden Windschutzscheiben der Taxis. In allen Seitengassen stehen grüne IME-Müllcontainer und kleinere rote IME-Container für den Überlauf aus den grünen. Das Geräusch ihrer Holzsohlenglocks gegen das verklingende Staccato dahinstöckelnder Schrillschnecken auf dem Backsteinweg nach Westen, wo die Charles Street sich Boston Common nähert und an Schönheit und Eleganz verliert. Durchweichter Abfall. Flach, wie nur nasser Abfall flach sein kann. Taucht auf dem Gehweg und in den Gossen auf. Morastfarbene Leute mit Säcken und Einkaufswagen prüfen den Abfall, hocken sich hin und durchkämmen ihn. Das Knistern und Herausragen von Gliedmaßen aus Containern, die von Leuten durchkämmt werden, die den ganzen Tag lang nichts anderes machen, als IME-Container zu durchkämmen. In den drei Seitengassen jedes Blocks ragen die blauen, schuhlosen Glieder anderer Leute in kranzförmigen Strahlen aus Kühlschrankkartons hervor und die kleinen Regenwasserkatarakte von den schrägen Rändern der roten Müllcontainer-Anhängsel plätschern mit unrhythmischen Tappa-Tappa-Tapp auf die Oberseiten der Pappkartons. An der Mündung einer Gasse macht jemand Psst. Aus zurückliegenden Eingängen, hinter Regenbogenvorhängen, geifern geisterblasse oder fleckige Gesichter in die dünne Luft. Eine extrovertierte Sekunde lang wünscht sich Joelle, sie hätte die Zigarre behalten. Dann könnte sie sie jetzt verschenken und als sie sich westwärts in das Gebiet vom Endless Stem am Ende des Charles River bewegt, verteilt sie Kleingeld, um das sie aus Eingängen und auf den Kopf gestellten Kartons angegangen wird. Mit einem Mangel an Feingefühl, den sie im Grunde begrüßt, wird sie gefragt, was das mit dem Schleier soll. Ein rosiger Mann im Rollstuhl mit einem toten, blassen Gesicht und einer Notre-Repay-Mütze streckt ihr stumm die Hand nach Münzen entgegen. Ein geschwollener, roter Schnitt in der geschäftstüchtigen Handfläche ist halb verheilt und schließt sich zusehends. Das sieht wie eine Delle im Teig aus. Joelle gibt ihm einen zusammengefalteten US-20er und freut sich, dass er nichts sagt. Sie kauft eine Pepsi-Cola in einer plumpen Halbliterflasche aus Plastik in einem Store 24, dessen jordanischer Angestellter sie verständnislos ansieht, als sie sich erkundigt, ob sie Big Red Soda Water
haben, schränkt sich auf die Pepsi, kommt heraus, lässt die Cola in einen Regenwassergulli gluckern und sieht zu, wie sie eine braun schäumende Pfütze bildet, die nicht abläuft, weil der Gullirost von Laub und aufgeweichtem Apfel verstopft ist. Sie geht mit der leeren Flasche und dem Glasröhrchen in der Handtasche zum Common weiter. Sie brauchte im Store 24 auch keine Choreboy-Topfreiniger zu kaufen. Joel van Dyne ist quälend lebendig und eingesperrt und hat im Schoß des Regisseurs alles aus allen Zeiten präsent. Nie so im Einklang mit sich wie bei der Selbstannullierung wird sie sich in Molly Notkins Schlaf- oder Badezimmer einschließen und dermaßen eine vom Blech rauchen, dass sie hinfällt, das Atmen einstellt, blau anläuft, sich krampfhaft ans Herz fasst und stirbt. Kein Hin und Her mehr. Boston Common gleicht einem üppigen Loch, um das sich Boston herumgebaut hat. Ein 2 Quadratkilometer großer Platz mit glänzenden Bäumen, tropfnassen Ästen und grünen Bänken über nassem Gras. Tauben aller Orten, vom selben rußigen Cremeweiß wie die Weidenrinden. 3 junge Schwarze hocken wie zähe Krähen auf einer Banklehne, gutieren ihren Körper, bezeichnen sie mit harmloser Zuneigung als Bitch und wollen wissen, wo die Hochzeit steigt. Keine Entschlüsse mehr, um 23 Uhr aufzuhören, ist dann kaum durch die Sendestunde zu schaffen, um 1.30 Uhr nach Hause gehetzt zu kommen, das Chore-Boys Harz zu rauchen und dann doch nicht aufzuhören. Kein Wegschmeißen des Stoffs mehr, bloß um eine halbe Stunde später im Müll zu wühlen. Keine 4-füßige Teppichprüfung mehr auf der Suche nach einem Fussel, der stoffähnlich genug aussieht, um ein Proberauchen zu wagen. Kein Ansengen von Schleiersäumen mehr. Den Südrand vom Common bildet die Boylston Street, die rund um die Uhr zum Edelshopping einlädt. Kaschmirschals und Handyholster, Portiers mit Goldlitzen, Juweliere mit 3 Namen, Frauen mit Foulard-Vorhang-Ponys, Geschäfte, die ihre Käufer mit großen Tüten mit Kordelgriffen und weißen Monogrammen entlassen. Der regennasse Schleier weicht Konturen auf, wie Jim mit seinem Neonatal-Objektiv Konturen aufgeweicht hatte. Um die Wahrnehmung der Netzhaut eines Neugeborenen nachzuahmen, alles erkennbar, doch ohne Umrisse. Eine Verschwommenheit, die eher entstellend als unscharf ist. Kein einnächtliches, krampfhaftes ans Herz fassen mehr, was der Ausgang des Käfigs zu sein scheint.
Sind nur seine Stangen. Die Geflechte des Nachmittags. Am Eingang steht Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Die ultimative Annularfusion des Exponats mit seinem Käfig. Jims
Käfig 3. Freier Eintritt.
Irgendwie ist der Käfig in sie eingetreten. Die Genialität des Ganzen ist ihr zu hoch. Der Spaß ist vom zu viel längst abgefallen. Sie hat die Fähigkeit verloren, sich vorzumachen, sie könne die Droge aufgeben. Oder auch nur weiterhin genießen. Sie steckt nicht mehr ihre Grenzen ab und füllt das Loch. Sie steckt nicht mehr die Grenzen des Lochs ab. Ein regennasser Schleier hat einen eigentümlichen Geruch. Etwas vom Mond und dem Anrufer, der meinte, der Mond sehe nie weg, drehe sich und doch nicht. Eines Nachts war sie von der letzten U-Bahn nach Hause gesaust und hatte endlich nicht mehr die Augen vor der Situation verschlossen. Vor der Zwickmühle, dass sie es nicht mehr mochte, sondern hasste und aufhören wollte, aber nicht aufhören oder sich auch nur vorstellen konnte, aufzuhören oder ohne zu leben.
In gewisser Weise hatte auch sie das getan, wozu sie Jim am Ende gezwungen hatten. Hatte sich die Machtlosigkeit über den Käfig eingestanden, den unfreien Eintritt, hatte geweint, sich buchstäblich ans Herz gefasst und erst den Choreboys Brocken geraucht, der als Siphon für die Dämpfe ein rauchbares Harz gebildet hatte, dann Stücke vom Teppich und vom Acetatslip, durch den sie einige Stunden zuvor die Lösung geseiht hatte, hatte schleierlos und garnhaarig geweint wie ein grotesker Clown, in allen vier Spiegeln an den Wänden ihres kleinen Zimmers.